ARD. Das Wissen.
Wenn es auf der Erde immer wärmer wird, was bedeutet das für die Tier- und Pflanzenwelt? Wenn ich euch diese Frage stellen würde, würden die meisten vermutlich antworten, naja, Klimazonen verschieben sich, logisch, dadurch werden Lebensräume vieler Arten bedroht. Und andererseits siedeln Tiere und Pflanzen in Gebiete um, wo es bisher vielleicht zu kalt war. Das ist auch alles richtig, aber es gibt noch viel mehr Effekte, auf die man erstmal gar nicht kommt. Und mit denen hat sich der Biologe und Buchautor Bernhard Kegel befasst in seinem Buch Die Natur der Zukunft. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Welcher Effekt hat Sie denn besonders überrascht?
Am meisten hat mich eigentlich überrascht, dass sich schon, muss man sagen, die Körper der Tiere verändern. Das ist ein Phänomen, was wir schon aus der Paläontologie kennen. In ausgeprägten Warmzeiten früherer Epochen sind Säugetiere vor allen Dingen, aber auch andere Tierarten deutlich kleiner geworden. Das ist offenbar etwas, was der Anpassung an die neuen klimatischen Bedingungen dient. Und was man also in den Fossilüberlieferungen für frühere Zeitalter sehr detailliert belegen kann, das beobachtet man tatsächlich in den ersten Ansätzen schon heute. Also Tiere werden kleiner und ihre Anhänger, ihre Körperextremitäten, also ihre Schwänze, ihre Ohren, ihre Arme und Beine sozusagen, ihre Flügel werden im Verhältnis zum Körper größer. Beides hat mit dem Austausch von Wärme und der Umgebung zu tun.
Also wie erklärt man sich das dann?
Na, die Extremitäten, also die Körperanhänge, sind der Ort, an denen vor allen Dingen der Wärmeaustausch mit der Umgebung erfolgt. Und je größer sozusagen diese Extremitäten sind, desto leichter kann Wärme an die Umgebung abgegeben werden. Vor allen Dingen, wenn die auch schon deutlich wärmer ist als heute.
Und beobachtet man das jetzt schon? Also gibt es Tiere, bei denen man das feststellt, dass die Tiere kleiner werden, aber die Extremitäten größer?
Ja, tatsächlich. Also es sind sogar immer mehr Tiergruppen, bei denen man das feststellt. Die ersten waren Vögel, dann Salamander, Nagetiere. Und was die Extremitäten angeht, hat man das auch bei Vögeln gefunden. Die Schnäbel werden größer. Das betrifft nicht alle Arten, muss man sagen. Und das ist es, was man eigentlich generell zu unserem Thema insgesamt sagen kann. Selbst nah verwandte Arten können sehr unterschiedlich reagieren. Ja, die einen zeigen alle diese Phänomene, also werden kleiner oder entwickeln größere Extremitäten, und nah verwandte Arten tun das nicht. Warum das so ist, kann niemand erklären, und das macht es sehr schwer, das wirklich zu verallgemeinern, also zu sagen, alle Vögel würden sich jetzt in diese oder jene Richtung entwickeln, sondern das scheint sehr individualistisch zu sein.
Okay, also ein interessanter Effekt, an dem man erstmal nicht kommt, wenn man an Klimawandel und die Natur und die Tier- und Pflanzenwelt denkt. Aber dieser generelle Trend, also natürlich, wenn es wärmer wird, bewegen sich Tier- und Pflanzen polwärts, das ist vermutlich pauschal schon erstmal so richtig.
Auf jeden Fall, das ist also der deutlichste Effekt, den man bisher sehen kann, und der ist in, ich möchte fast sagen, Hunderten von Studien aus der ganzen Welt mittlerweile belegt. Die Tier- und Pflanzenarten bewegen sich polwärts, also auf der Nordhalbkugel nach Norden, auf der Südhalbkugel nach Süden. Sie bewegen sich im Bergland bergauf und in den Meeren entweder in tieferes Gewässer oder auch polwärts. Wobei die Temperaturunterschiede in den Meeren ja nicht so ausgeprägt sind wie an Land. Deswegen muss ein Fisch sehr viel weitere Strecke zurücklegen, um sozusagen dieselbe Temperaturdifferenz zu überbrücken wie ein Säugetier an der nahegelegenen Küste. Das führt dazu, man hat also etwa Verschiebungen an Land für die verschiedensten Tiergruppen, vom Tausendfüßler bis zum Nagetier, von etwa 60 Kilometern bisher festgestellt. Und
also im Vergleich zu früher?
Im Vergleich zu etwa vor 50 Jahren. Mhm. Ja. Und in den Meeren sind es deutlich größere Distanzen, die da schon überbrückt wurden. Wir wissen ja, dass mittlerweile zum Beispiel Tintenfische ein häufiger Gast, kann man gar nicht mehr sagen. Also die leben mittlerweile in der Nordsee, pflanzen sich dort aus fort, das ist nachgewiesen worden. Und das sind bisher Arten, die eindeutig weiter südlich angesiedelt waren. Und man trifft also immer mehr Fischarten, die früher ausschließlich im Golf von Biscaya, also vor Frankreich und Spanien, zu Hause waren, in unseren Gewässern. Und wenn jetzt solche Extremereignisse wie Hitzewellen eintreten, wie man etwa an der amerikanischen Pazifikküste vor einigen Jahren erlebt hat, dann geht es noch sehr viel extremer. Da könnten also hier praktisch sozusagen tropische Fische plötzlich vor unseren Küsten auftauchen. Aber das gilt auch für andere, für wirbellose Tiere, also etwa für Muscheln, die sehr empfindlich sind gegenüber Wassertemperaturen und die sich schon um hunderte Kilometer weiter nördlich in diesem Fall bewegt haben.
Aber das bedeutet ja dann auch für die Fischerei, dass sie neue Gewässer erschließen muss.
Ganz genau. Das ist also nicht nur so, dass man sagen kann, okay, Art XY, die mir vielleicht gar nicht so besonders aufgefallen wäre, die hat sich ein paar Kilometer weiter nördlich bewegt, sondern das hat schon gravierende Konsequenzen auch für den Menschen und die menschlichen Gesellschaften. Also Wissenschaftler nennen das schon jetzt eine der größten Bewegungen, organismischen Bewegungen auf diesem Planeten, die ja gerade erst beginnt, müssen wir sagen, ne? Also seit einigen Jahrzehnten verstärkt sozusagen im Gange ist und die gigantische Dimensionen hat. Aber wenn sich zum Beispiel die Anbaugebiete für bestimmte landwirtschaftliche Produkte oder für bestimmte Baumarten verschieben, wenn Kaffee also zum Beispiel in bestimmten Gebieten nicht mehr angebaut werden kann, sondern nur noch ein Stück weiter nördlich oder südlich, möglicherweise dann in einem anderen Land, dann kann das schon gravierende Folgen haben. Oder wenn Fischgründe wie vor Island geschehen, wo riesige Makrelenschwärme plötzlich vor den isländischen Küsten auftauchten und innerhalb kürzester Zeit also die Fangzahlen für Makrelen der Isländer massiv in die Höhe schossen, während die Länder, die normalerweise Makrelen gefangen haben, plötzlich leer ausgingen. Da kann man sich schon vorstellen, dass solche Entwicklungen also auch politische, wirtschaftliche Konsequenzen haben.
Jetzt könnte man sagen, gut, wenn sich alles polwärts bewegt, ist es einfach nur eine Verschiebung. Aber man darf jetzt Tiere auch nicht für sich betrachten, sondern sie sind in ein Ökosystem eingebettet, wo sie unmittelbar abhängig sind von der Pflanzenwelt, weil sie Pflanzen und Früchte fressen oder weil die ihnen als Quartier dienen. Wie verändern sich diese Wechselbeziehungen?
Auch da werden also immer mehr, man kann fast sagen im Wochentakt, immer neue Phänomene entdeckt. Viele Naturvorgänge sind ja miteinander synchronisiert, also bringen etwa Säugetiere, Rehe oder Rentiere, ihre Nachkommen dann zur Welt, wenn in der Natur die möglichst optimale Bedingungen herrschen. Wenn also das Nahrungsangebot für die Mütter, die daraus ja Milch für ihre Kitze erzeugen müssen, optimales. Und das gerät zunehmend aus dem Takt. Bei Rentieren hat man das sehr genau schon untersucht. Rentiere treten ja eine lange Wanderung an, um in die Tundra zu gelangen, wo sie ihre Jungtiere zur Welt bringen. Und diese Wanderung wird durch die Tageslänge getriggert. Also wenn die Tageslänge einen bestimmten Wert erreicht hat, dann setzen die sich in Bewegung. Die Pflanzenentwicklung vor Ort in der Tundra wird aber durch die Temperatur gesteuert in hohem Maße, mit dem Ergebnis, dass die Rentiere viel zu spät kommen mittlerweile. Die Pflanzenentwicklung ist viel weiter fortgeschritten. Der optimale Zustand ist eigentlich vorbei. Sie haben also sehr viel schlechteres Nahrungsangebot und das drückt sich auch schon in sehr viel niedrigeren Nachkommenzahlen aus. Das ist nur noch ein Viertel früher Zahlen, die da erreicht werden.
Also das heißt, weil der Klimawandel, weil die globale Erwärmung zwar die Temperatur und damit sozusagen die Rhythmen der Pflanzen beeinflusst, nicht aber die Tageslänge und damit die Rhythmen der Tiere.
Ganz genau. Das kann man jetzt für verschiedenste Tierarten finden, auch bei Fischen zum Beispiel der Hering, für den gilt genau dasselbe. Da schlüpfen normalerweise die Jungfische dann, wenn die Algen in Blüte sind, also das optimale Nahrungsangebot herrscht. Auch das funktioniert nicht mehr so richtig, das wird verfehlt. Die Algenblüte ist vorbei, wenn die jungen Heringe schlüpfen. Oder das gleiche gilt etwa auch für blühende Pflanzen und Bestäuber. Auch die müssen ja gleichzeitig aktiv sein. Die Bestäuber müssen dann da sein, wenn die Pflanzen blühen. Wenn aber die einen sozusagen von der Tageslänge beeinflusst werden, die anderen aber von der Temperatur, dann gibt es ein zeitliches Auseinanderklapfen. Die englischen Sprachraum gibt es dafür das schöne Wort Mismatch. Dafür gibt es eigentlich gar nicht so eine deutsche Entsprechung. Wenn also Dinge einfach nicht mehr zusammenpassen, die vorher zusammengepasst haben.
Ist das auch bei Zugvögeln dann der Fall? Weil die richten sich ja auch vermutlich nach der Tageslänge, oder?
Ja, da muss man unterscheiden zwischen den Zugvögeln, die sehr lange Strecken zurücklegen und solchen, die eher kürzere Strecken zurücklegen. Bei den letzteren, bei den Kurzstreckenfliegern, da beobachtet man ja schon seit längerem, dass die immer mehr zu Standvögeln werden, also gar nicht mehr ihre Reisen in die Winterquartiere antreten. Ansonsten treten sie ihre Rückreise früher an. Sie treffen also früher hier wieder ein. Und das müssen sie auch, weil die Vegetationsentwicklung, nehmen wir mal Mitteleuropa, etwa einen Monat früher einsetzt. Und da geht es wieder darum, dass man sozusagen optimale Bedingungen vorfindet. Wenn man dann zu spät kommt, dann sind die besten Nistplätze besetzt, dann sind möglicherweise Nahrungsorganismen einfach nicht mehr da. Und das ist aber nur Vögeln möglich, die kurze Strecken ziehen. Man muss vielleicht noch wissen, wie das sozusagen organisiert wird bei den Vögeln. Die haben ja so eine Zugunruhe, die man also auch beobachtet, wenn man die Vögel einsperrt und gar nicht fliegen lässt, dann merkt man, die kommen zu einem bestimmten Zeitpunkt in diese Flugunruhe, die wollen eigentlich fliegen. Das hält dann eine gewisse Zeit an und dann hört diese Flugunruhe wieder auf. Das heißt, das wird also sozusagen auch durch einen inneren Zustand hervorgerufen, wie weit die fliegen können. Werden jetzt langziehende Vogelarten, die also aus dem südlichen Afrika zum Beispiel zurück nach Europa fliegen würden, wenn die ihre Strecke verkürzen würden, dann würden die ja irgendwo im Mittelmeer oder in der Sahara landen, was ziemlich fatal wäre. Die müssen also die gesamte Strecke zurücklegen und kommen dann hier in der Regel immer mehr zu spät, weil die hier bleibenden Vögel, die Standvögel oder die früher zurückkehrenden Kurzzieher eben schon da sind und die besten Plätze besetzt haben. Und das kann man tatsächlich auch in den Individuenzahlen nachweisen, dass solche Fernzieher seltener werden. Und man sieht es etwa auch am Kuckuck, der sich ja spezialisieren muss auf seine Wirte, weil er mit seinen Eiern die Eifarbe seiner Wirtsvögel nachahmt und er kann also nicht einfach den Wirtsvogel wechseln. Die haben sich dann, wenn sie sich einmal festgelegt haben, dann sind sie festgelegt. Und man kann auch da beobachten, dass sich das verlagert, dass die Kuckucke, die also auf Fernzieher spezialisiert sind, die zunehmend zu spät kommt und ins Hintertreffen geraten, dass die langsam verschwinden, wahrscheinlich sogar aussterben werden, während die Kuckucke, die sich auf die Frühzieher, auf die früh hier brütenden Vögel spezialisiert haben, deutlich mehr zunehmen.
Das war mir gar nicht bewusst, dass es praktisch so unterschiedliche Kuckucke gibt, je nach Wirtstier.
Ja, das ist ein faszinierendes Phänomen. Also wie die das machen, dass sie die Färbung ihrer Eier nach denen der Wirtsvögel abstimmen, ist mir nicht bekannt. Ich glaube, es ist auch nicht bekannt.
Mhm. Hat der Klimawandel, hat die Erderhitzung, hat die auch Auswirkungen auf das Verhalten der Tiere? Also gut, über den Vogelzug haben wir schon gesprochen, aber einfach so, wie sie sich im Alltag verhalten?
Es gibt ja sogar an Menschen Untersuchungen. Wir wissen, dass Menschen bei höheren Temperaturen leichter reizbar sind. Es kommt schneller zu Streitigkeiten, Gewalttätigkeiten. Ähnliches hat man tatsächlich auch schon bei Tieren gefunden. Es gibt Untersuchungen an Ameisen aus den Alpen, bei denen das tatsächlich auffällig ist, dass die aggressiver werden. Aber wie bei den Verschiebungen der Körperproportionen auch, sind das Phänomene, die sozusagen jetzt erst im Anfang sind. Und ich denke mal, dass sich das in Zukunft noch erweitern wird, dass wir da noch viel mehr solche Phänomene kennenlernen werden. Man muss ja auch sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um sowas dann überhaupt zu sehen oder nachzuweisen.
Wenn wir jetzt mal so von den einzelnen Tieren gehen auf das Ganze. Also man sagt ja auch immer, es gibt einen Zusammenhang zwischen Klimakrise und Biodiversitätskrise. Ist sozusagen, ist die Biodiversitätskrise, also das Artenverschwinden, ist das einfach nur das Gleiche, worüber wir gesprochen haben, in großem Stil? Also einfach, wenn man auf alle Tiere guckt, dann Kommen dann eben manche zu kurz, wie eben diese Langzieher, oder hat das noch andere Gründe?
Also erstmal muss man sagen, dass die Biodiversitätskrise primär nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, sondern das ist das Ergebnis von anderen Prozessen, vor allen Dingen der sehr zerstörerischen Landnutzung durch die Menschen, indem eben immer mehr natürliche Ökosysteme verschwinden und durch Agrarlandschaften verschiedenster Art ersetzt werden, durch Urbanisierung, durch Zersiedlung, durch all diese Prozesse, durch Einsatz von Pestiziden, durch Verschleppung von fremden Pflanzen und Tierarten, das ist ein sehr wichtiger Faktor. All das ist der Grund, warum einheimische Pflanzen und Tiere in Bedrängnis geraten können oder eben auch tatsächlich in Bedrängnis geraten. Jetzt kommt die Klimakrise sozusagen noch obendrauf und wird die Situation sicherlich verschärfen. Aber es ist schon wichtig, sich klarzumachen, dass die Tiere, die jetzt die roten Listen füllen, von denen man immer wieder hört, die sind nicht dort, weil es wärmer wird oder weil sich das Klima verändert, sondern weil wir ihnen ihren Lebensraum genommen haben.
Nur, es gibt ja Lebensräume, die können sich nicht mehr nach Norden verlagern oder bergauf, die verschwinden. Also welche sind das dann vor allem?
Das ist ja noch ein Punkt, der schließt eigentlich an diese Verschiebungen der Lebensräume. Man kann das ja auch wieder in der Fossilüberlieferung sehr schön sehen, wie das in früheren Erdzeitaltern abgelaufen ist. Nicht immer, aber es konnte so ablaufen, dass einfach Pflanzenarten und die ganze Lebensgemeinschaft, die da dran fing, sozusagen sich Refugien in der Umgebung gesucht hat, wenn es zu warm oder zu kalt wurde. Und wenn sich die Verhältnisse wieder besserten, wieder sozusagen in den alten Zustand zurückkehrten, dann kehrten auch die Pflanzen und Tiere wieder zurück. Aber diese Situation, von der sind wir ja heute weit entfernt. Der Mensch hat die Erde total verändert. Tiere und Pflanzenarten können nicht mehr ungehindert frei sich bewegen auf der Erdoberfläche. Sie stoßen einfach immer wieder an Grenzen. Monokulturen in der Landwirtschaft, an Monokulturen in der Forstwirtschaft, an riesige Stadtungetüme, die so groß sind wie Mittelgebirge mittlerweile. All das setzt solchen Wanderungen natürlich eine Grenze. Und insofern ist nicht damit zu rechnen, dass viele Tierarten, die sich jetzt sozusagen nach Norden bewegen oder überhaupt das überhaupt können, nun wieder zurückkehren können, wenn sich die Verhältnisse verbessert haben. Dazu müssten wir Voraussetzungen schaffen, indem wir Grünkorridore einrichten, in denen solche Wanderungen überhaupt stattfinden können. Im Augenblick wird es für viele Arten, die sich bewegen, irgendwelche Grenzen geben, über die sie dann nicht mehr hinwegkommen. Das vorherzusagen, welche das sind und welche Lebensgemeinschaften genau davon betroffen sind, das ist sehr schwer.
Ich dachte jetzt auch zum Beispiel an die Polarregionen, ne?
Ja.
Weil die können ja nirgendwo mehr hinwandern, weil noch was, wo es noch kälter ist, gibt's dann halt nicht.
Genau, also ich hätte auch jetzt aufs Hochgebirge zum Beispiel hingewiesen. Ne? Da ist dann halt auch irgendwann mal Schluss. Und genau ähnlich ist es, wie Sie sagen, in den polaren Gebieten. Die verändern sich ja auch schon verhältnismäßig stark.
Weil die Erwärmung auch so stark ist.
Da ist die Erwärmung besonders stark und da sind dann auch die Effekte besonders stark. Es gibt ja auch einen Begriff, der etwas sehr Drastisches beschreibt, nämlich Regime Shift. Wenn sich nämlich sozusagen die gesamten Verhältnisse, der gesamte Zustand eines Ökosystems irreversibel verändert. Man hört ja immer wieder von Kipppunkten, die dann überschritten werden und die es unmöglich machen, dass man sozusagen wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt. Das ist in den arktischen Gebieten viel eher der Fall. Zum Beispiel bei den dortigen Seen. Die Eisbedeckung der Seen verschwindet viel früher. Die Wasserfläche bleibt viel länger offen. Und deswegen hat sich der Charakter der arktischen Seen schon drastisch verändert. Das sind keine total nährstoffarmen, absolut kristallklaren Seen mehr, sondern da entwickelt sich Plankton, da entwickelt sich tierisches Plankton, was von diesem Pflanzlichen lebt. Die werden trüber. Wenn sich da Organismen in der Wassersäule ansiedeln, dann sinken die irgendwann ab und sterben. Das heißt, da kommt immer mehr organische Substanz, die sich da ansammelt und all das ändert den Charakter dieser Seen völlig. Und das hat nichts mehr zu tun mit den arktischen Seen, wie man sie noch vor einigen Jahrzehnten kannte. Und solche Prozesse sind natürlich gerade in den polaren Gebieten oder in Hochgebirgen am ehesten zu erwarten.
Also Polargebiete, klar, die können nicht ausweichen, Hochgebirgsregionen auch nicht mehr. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch zum Beispiel Äquatorial, also die Tropen. In den Tropen wird es auch eng für Lebensräume.
Ja, man denkt manchmal, okay, die sind ja nun Hitze gewöhnt, der sollte denen nichts ausmachen. Das ist leider ein Fehlschluss, weil alle Organismen, die dort leben, die leben praktisch dicht an der Grenze, an der Temperaturgrenze, in denen Lebewesen überhaupt noch existieren können, die Lebewesen, wie wir sie heute auf der Erde haben. Das heißt, da reichen geringe Veränderungen dazu, dass die einfach kapitulieren. Das Ganze ist ja auch ein Prozess, der im jedem einzelnen Individuum beginnt. Jedes einzelne Individuum hat bestimmte Schwellenwerte, die es tolerieren kann oder nicht tolerieren kann. Und solche Effekte, die sozusagen auf jedes einzelne Individuum wirken, die summieren sich dann immer auf die nächstgrößere Ebene, auf die Populationen und dann die gesamten Arten. Und so kann man zum Beispiel in Australien seit einigen Jahren immer wieder beobachten, dass es zu Massensterben von Flughunden kommt. Das sind große Fledermäuse, fruchtfressende Fledermäuse, die bei den dort immer häufigeren Hitzewellen bei etwa 42 Grad ist deren Schwelle, die nicht über längere Zeit überschritten werden darf. Und dann purzeln die buchstäblich tot aus den Bäumen, in denen sie also die Tage verschlafen. Da gab es also einige hochdramatische Ereignisse, wo Tausende von solchen Flughunden dann verendeten innerhalb relativ kurzer Zeit. Da gibt es dann noch verschiedene Mechanismen, was sie tun können, um den Körper zu kühlen. Aber wenn all das versagt, dann ist irgendwann Schluss und dann versagt Herz-Kreislauf und dann ist
tot. Ich würde fragen, also was genau ist das Problem bei Tieren, die sowieso viel Hitze gewohnt sind in den Tropen, wenn es dann doch noch ein paar Zehntel Grad wärmer wird? Also trocknen die dann aus oder was passiert dann mit denen?
Also Wasserverlust ist sicherlich auch ein Thema. Generell sind ja alle biochemischen Prozesse, die in einem Körper ablaufen, temperaturabhängig. Das heißt, Temperatur beeinflusst unsere Körper stark. Und wir sind nicht wehrlos. Wir haben also ein ganzes Instrumentarium dafür, mit hohen Temperaturen für eine gewisse Zeit in einem gewissen Ausmaß umzugehen. Es gibt sogenannte Hitzeschutzproteine, die dafür sorgen, dass andere Proteine, die also fürs Leben sehr wichtig sind, ihre Struktur nicht verlieren. Die Struktur von Proteinen ist ganz entscheidend dafür, dass die ihre Funktion überhaupt erfüllen können. Und wenn da die ersten Fehler auftauchen, dann sind das sozusagen Alarmsignale, auf die der Körper eben mit der Produktion solcher Hitzeschutzproteine reagiert. Das kann man regelrecht nachweisen in Blutproben, dass jetzt also diese Produktion angeschaltet wurde. Und das reicht aber auch nur für eine gewisse Zeit. Irgendwann sind so viele Schäden von Proteinen angesammelt im Körper, dass die nicht mehr behoben werden können. Dann stellt der Körper jedes Wachstum ein. Es gibt keine Zellteilungen mehr. Es herrscht sozusagen Hitzenotstand, Hitzestillstand. Und dann ist es nicht mehr weit zur totalen Kapitulation. Dann gibt es keinen weiteren Schutz mehr und dann tritt der Tod ein.
Wir haben jetzt vor allem über Tiere an Land gesprochen, also gut, zwischendurch auch mal über die Fische. Aber blicken wir trotzdem nochmal auf die Meere. Also das eine, was wir hören, ist auch das Korallensterben, wobei das ja auch vielleicht weniger oder zum Teil mit Klimawandel zu tun hat, aber auch zum Teil eben mit Einleitung von Nährstoffen. Aber was passiert in den Meeren und mit Meeresorganismen vor allem?
Die sind von den Temperaturen genauso betroffen wie von den Landtieren. Und wir zeigen ja, die sehen ja ähnliche Wanderungsbewegungen. Wir sehen auch Mismatch-Phänomene. All das, worüber wir jetzt gesprochen haben, gilt auch für Meeresorganismen. Für die kommt aber noch hinzu, erschwerend, dass das Ozeanwasser immer saurer wird, dadurch, dass sich CO2 aus der Atmosphäre im Wasser löst, entstehen Säuren und das bewirkt, dass der pH-Wert des Meerwassers immer weiter absinkt. Das ist ein Riesenproblem für alle Organismen, die Kalkskelette bilden und das sind viele. Natürlich nicht die Fische, aber die ganzen festsitzenden Organismen des Meeresbodens, die Korallen an erster Stelle, aber viele andere auch, auch Planktonorganismen sind davon betroffen. Die können irgendwann bei einem bestimmten niedrigen pH-Wert keine Kalkskelette mehr bilden. Die lösen sich schlicht auf. Damit sind die praktisch nicht mehr existenzfähig. Manchmal liest man so, das habe ich damals auch an der Arbeit an meinem Buch gesucht, mal so einen Lichtblick, einen Hoffnungsschimmer. Und man weiß also zum Beispiel bei Korallen, was mich auch sehr verblüfft hat, dass die tatsächlich auch, man kann die in die Situation bringen, dass sie ihr Kalkskelett, was ganz typisch ist für Korallen ja normalerweise, völlig darauf verzichten und nur sozusagen mit ihren Weichteilgeweben existieren für eine gewisse Zeit. Und in dem Moment, wo die Wassersituation wieder besser wird, wenn der pH-Wert also steigt, fangen die plötzlich wieder an, Kalkskelett zu bilden und sehen dann nach einer gewissen Zeit so ähnlich aus wie vorher. Also das ist ja eine Hoffnung, die man vielleicht auch noch haben kann, dass Organismen über Mechanismen, über Schutzreaktionen und so weiter verfügen, die wir gar nicht kennen, die wir noch nie gesehen haben, weil sie eben auf bestimmte Situationen abgestellt sind, die es so bisher noch nie gab. Wir sollten uns nicht allzu sehr auf diese Hoffnung kaprizieren, aber es gibt schon Hinweise, dass da sozusagen in Organismen manchmal noch mehr steckt, als wir bisher ahnen.
Wenn man über die Wechselwirkungen zwischen der Natur und dem Klima spricht, gibt es ja auch eine umgekehrte. Also Wälder galten bisher als Lebensräume, die den Klimawandel zumindest ein bisschen bremsten, pufferten, weil sie CO2 einbauten, also weil sie Kohlenstoff einbauten und zu Kohlenstoffsenken geworden sind. Also klar, dort, wo Wälder gerodet werden, passiert das sowieso nicht. Ja. Aber auch insgesamt ist diese Speicherfunktion von Wäldern offenbar auch schon an der Grenze.
Ja, an der Grenze und manchmal sogar schon darüber hinaus. Also wir haben ja gerade den Bericht aus Deutschland vor wenigen Wochen von Cem Özdemir vorgestellt bekommen und danach ist der deutsche Wald insgesamt keine Kohlenstoffsenke mehr, sondern er stößt mehr Kohlenstoff aus, als er aufnimmt.
Und was ist der Grund beim deutschen Wald? Also beim Amazonas-Regenwald, da hören wir ja sowieso, dass die Regierungen dort, also die brasilianische vor allem, in der Vergangenheit ja auch nicht so viel dafür getan hat, diesen Wald zu erhalten und dadurch zwangsläufig natürlich auch die Speicherfunktion, die Kohlenstoffsenkenfunktion verloren gegangen ist. Aber im deutschen Wald, wo ja eigentlich auch der Plan war, den Wald mit in die Klimapolitik einzubeziehen, wieso klappt das da nicht?
Naja, wir hatten einige Dürrejahre, die katastrophal waren, die zu massivem Schädlingsbefall durch Borkenkäfer geführt haben, ja auch zu Waldbränden, zwar nicht in den Dimensionen, wie wir sie also aus Kanada etwa gesehen haben in diesem Jahr, aber doch in Häufigkeiten, die für uns ungewohnt waren. Aber der Hauptstressfaktor waren wahrscheinlich die Dürre und der Schädlingsbefall. Es gab tatsächlich ja dann auch bei Baumarten, die bisher eher Hoffnungsträger waren, also wie die Buche zum Beispiel, tatsächlich auch Hitzeschäden an den Blättern selbst. Also so wahnsinnig gut scheint zumindest unsere Buchenvariante, die wir hier haben, jetzt auch mit diesen hohen Temperaturen nicht umzugehen. Aber die Gründe, warum die Vitalität unseres Waldes so stark zurückgegangen ist, liegt in erster Linie an der Trockenheit und an dem Schädlingsbefall.
Wobei speziell, was die Wälder betrifft, wenn Sie sagen, die sind sowieso keine Kohlenstoffsenke mehr, ist es dann überhaupt noch so zukunftsträchtig zu gucken, dass man ja die schützt und weiter vielleicht wieder neu anpflanzt?
Also Wälder sind tatsächlich eine Zeit lang überbewertet worden. Es gab ja mal eine große Studie aus Zürich, die gesagt hat, also Anpflanzung neuer Wälder ist überhaupt die wichtigste Klimaschutzmaßnahme überhaupt, die uns zur Verfügung steht. Da gab es dann massive Kritik dran und mittlerweile sieht man das sehr differenziert. Wälder sind natürlich eine wichtige Kohlenstoffsenke oder sagen wir mal, sie könnten eine wichtige Kohlenstoffsenke sein, aber das müssen sozusagen die richtigen Wälder an den richtigen Standorten sein. Also wenn wir aufforsten zum Beispiel, mit welchen Bäumen forsten wir auf? Wahrscheinlich nicht unbedingt mit denen, die jetzt mit den Klimafolgen zu kämpfen haben, sondern eben mit anderen. Das sind alles Forschungen, die im Gange sind und die man erproben müsste. Viele sagen auch, das Beste wäre natürlich, wir lassen der Natur einfach freien Lauf. Dann werden sich schon die Arten ansiedeln, die mit den lokalen Bedingungen am besten klarkommen. Das dürfte aber für die Holzwirtschaft unbefriedigend sein. Also es sind eine Menge Fragen, auch widerstreitende Interessen, die da im Spiel sind. Es ist jedenfalls mit Sicherheit nicht so einfach, dass man sagen könnte, der Wald wird unsere Probleme lösen. Im Augenblick sieht es fast eher so aus, als würde der Wald zum Teil unserer Probleme werden. Umso dringlicher ist, dass wir den Klimawandel stoppen.
Ja, das waren viele Zusammenhänge über Klimawandel und Tiere und Pflanzen. Vielen Dank dafür, Bernhard Kegel.
Sehr gerne.
Das Wissen.
Wie sich Tiere und Pflanzen an den Klimawandel anpassen, das war das Wissen mit dem Biologen Bernhard Kegel. Sein Buch zum Thema heißt Die Natur der Zukunft. Ich bin Gabor Pall.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.